Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
Heute haben wir etwas Besonderes vor. Das hört ihr schon an der Musik. Wir, das sind meine Kollegin Katrin Materna und ich. Hallo Katrin.
Hallo Eberhard. Genau, wir beide haben in den vergangenen Monaten viel Zeit mit einem Projekt verbracht, das uns sehr am Herzen liegt. Ein Podcast unserer Kollegin Elena Gorgis, Die Kunstretter heißt der. Vielleicht habt ihr sogar schon davon gehört. Die Kunstretter, das sind Menschen, die in entscheidenden Momenten über sich hinauswachsen, um Kulturgüter im Krieg gegen die Ukraine zu retten und dabei hohe Risiken eingehen. Alle Folgen findet ihr schon jetzt in der Deutschlandfunk-App und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Hier im Feed der Reportage machen wir dafür jetzt Pause. In ein paar Wochen sind wir wieder zurück mit unseren Geschichten. Hier kommt aber erstmal Folge 1 der Kunstretter.
Als der Beschuss vorbei war, so gegen 10:30, kam mein Mann heraus, um nachzuschauen, was los ist. Da sah er, dass ein Geschoss das Dach vom Museum getroffen hatte. Er hat mich gerufen und meinte, schau mal, was da los ist. Und wir sind hin und sahen, dass das Eisen vom Dach weggeschleudert worden war. Da war nur noch ein Loch.
Ich sitze an meinem Schreibtisch in Berlin. Es ist Anfang März 2022. Vor wenigen Tagen ist die russische Armee in das gesamte Gebiet der Ukraine einmarschiert. In den Nachrichten geht es überall um das schnelle Vorrücken von kilometerlangen Panzerkolonnen, um Atomwaffen, um die NATO. Aber ich bleibe an einer relativ kleinen Meldung hängen. Das Museum in der Kleinstadt Iwankiw soll vollständig zerstört worden sein. Die Stadt liegt etwa 80 Kilometer nordwestlich von Kiew. Warum beschießt die russische Armee ein Museum in einer ukrainischen Kleinstadt? Ist das ein unglücklicher Zufall? Oder womöglich sogar Absicht? Was war in diesem Museum? Und warum wühlt mich diese Meldung so auf? Die Suche nach Antworten wird uns in insgesamt 6 Folgen an Orte führen, die geheim bleiben müssen.
So, it's quite old. But I like it.
Und an Orte, an denen Verbrechen begangen wurden.
Und so gehe ich hinter ihrem Rücken in das Depot. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Verstand verliere, dass ich vor Schreck in Ohnmacht falle.
Wir werden Menschen kennenlernen, die sich der Zerstörung entgegenstellen.
Später zu denken, dass ich etwas hätte tun können, es aber nicht getan habe. Nein, das geht nicht.
Und wir werden erfahren, warum sie bereit sind, für die Kunstschätze der Ukraine manchmal alles zu riskieren.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
Ihr hört Die Kunstretter, ein Deutschlandfunk-Podcast. Das ist Folge 1: Anatoli und das brennende Museum von Iwankiw. Ich bin Elena Gorgis. Ich bin Journalistin und lebe in Berlin. Ich hänge zu viel am Handy und trinke mehr Kaffee, als mir lieb ist. Und ich habe eine Schwäche, über die ich mit niemandem wirklich diskutieren will. Ich traue mich nicht, Auto zu fahren. Aber dafür habe ich zum Glück Ivan Haivanovic gefunden. Er ist auch Journalist und lebt in Kiew. Er sagt, für ihn ist jede Reise ein neues Abenteuer.
Dobry večer, Elena. Hörst du mich gut?
Ja. Ivan trinkt übrigens lieber Tee als Kaffee. Und er ist sofort bereit mitzumachen, als ich ihn frage, ob er mir hilft, mehr darüber herauszufinden, was genau mit dem Museum aus der Nachrichtenmeldung passiert ist. Ich beginne von meinem Schreibtisch aus nach Hinweisen zu suchen und entdecke eine Recherchegruppe in den USA, die die Zerstörung von Museen in der Ukraine über Satellitenbilder auswertet. Vielleicht könnte das ein Anfang sein. Ivan will sich inzwischen vor Ort umhören. Und fährt in die Kleinstadt, in der das Museum liegt. Nach Iwankiw. Das ist, wie gesagt, etwa anderthalb Stunden nordwestlich von Kiew.
Da ist eine Inschrift, ich liebe Iwankiw, ein Mosaik.
Fahren Sie drumherum und dann fahren Sie die Straße entlang.
Dort will Ivan sich alles genau ansehen und einen der Museumswärter treffen. Anatoli Kharitonov und seine Frau Natalia Kharitonova. Anatoli ist hochgewachsen und hat sanfte Gesichtszüge. Er ist etwa um die 50 Jahre alt und trägt Mütze und Winterjacke. Das erzählt mir Ivan später. Natalia ist kleiner. Ihre Kurzhaarfrisur wird halb von einer Baskenmütze verdeckt und sie hat einen Parker an. Sie ist etwas gesprächiger als ihr Mann. Vor der Großinvasion arbeitet Anatoli normalerweise 2 Wochen im Monat in der Sperrzone von Tschernobyl. Wegen der Strahlung arbeitet man aber nicht durchgehend dort. Die anderen beiden Wochen ist der Nachtwächter im Museum für Geschichte und Heimatkunde in Iwankiw. Nach dem 24. Februar 2022 geht alles ganz schnell. Die russische Armee dringt unter anderem von der belarussischen Grenze im Norden in das Territorium der Ukraine ein. Beobachter im Ausland glauben, dass die Hauptstadt Kiew innerhalb von 3 Tagen eingenommen werden könnte. Die USA bieten dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky an, ihn aus der Hauptstadt zu evakuieren. Aber er lehnt ab. Iwankiw liegt auf dem Weg nach Kiew. Die Stadtgrenze erreichen die russischen Panzer am 2. Tag.
Niemand dachte, dass es so schnell gehen würde.
Die Straße, die in Richtung Kiew führt, geht nicht direkt durch Iwankiw, sondern in einem Bogen dicht an der Stadt entlang um sie herum. Dort trifft die russische Armee auf den Widerstand der ukrainischen Armee. Es wird heftig geschossen.
Sie waren schon in der Nähe der Brücke. Die Schlacht war hier im Gang. Alles flog herum und hat auch das Museum getroffen.
Anatoli versteckt sich mit seiner Frau im Keller ihres Hauses.
Wir hatten uns irgendwie nicht vorstellen können, dass sie kommen und auf uns schießen würden. Und selbst als wir im Keller waren, haben wir all diese Explosionen gehört und es passte immer noch nicht in unsere Köpfe. Wir konnten es nicht glauben, dass es wirklich passiert. Und selbst jetzt, wenn man es sich ansieht, denkt man, dass es eine Art schrecklicher Traum war.
Gegen Mittag wagt sich Anatoli nach draußen. Sein Grundstück liegt direkt neben dem Museum. Er geht hin und sieht, dass ein Geschoss eingeschlagen hat. Im Dach klafft ein Loch. Die Wände stehen aber noch. Erst später merkt er, dass das Museum brennt und sich das Feuer durch den Wind schnell über das Dach ausbreitet. Er rennt zurück zu seinem Haus und ruft seine Frau Natalia.
So eine halbe Stunde später rennt mein Mann rein und schreit, ruft die Feuerwehr, es fängt an zu brennen. Wir haben angefangen zu telefonieren, aber die Feuerwache ist nicht ans Telefon gegangen.
Das Problem? Das Museum ist abgeschlossen und Anatoli hat keinen Schlüssel dabei, weil er an diesem Tag nicht im Dienst ist. Natalia und Anatoli versuchen, die Direktorin des Museums zu erreichen und den Wächter, der im Dienst wäre. Aber beide können nicht kommen.
Weil da Kolonnen russischer Militärfahrzeuge waren. Natürlich, was für Feuerwehrleute würden da losfahren? Weder Krankenwagen noch Feuerwehrleute. Niemand konnte kommen.
Immerhin, ein paar Männer aus der Nachbarschaft eilen herbei.
Und dann habe ich beschlossen, dass wir die Fenstergitter herausreißen müssen. Denn ich konnte sehen, dass das Dach über dem großen Saal des Museums bereits gebrannt hat und das Feuer auf die Gemälde übergriff. Ich war diejenige, die an den Gitterstäben gerüttelt hat. Ich habe also auf die Gitterstäbe eingeschlagen, aber ich hatte keine Kraft. Dann haben die Männer übernommen. Sie haben die Scheiben eingeschlagen.
Und wie haben Sie die Gitter herausbekommen? Die sollten ja verhindern, dass jemand reinkommt.
Naja, irgendwie.
Also, Sie haben sie mit den Händen herausgerissen?
Ja, mit Ihren Händen.
Am Ende gibt die Wand um die Gitterstäbe nach. Mit vereinten Kräften gelingt es Anatoli und den anderen Männern auch noch bei einem zweiten Fenster. Sie schlagen die Scheiben ein. Der Weg ist frei. Ihnen bleiben aber nur noch wenige Sekunden, denn das ganze Dach brennt schon.
Herzlich willkommen im Maria Primatschenko Kunstzentrum. Wir schreiben das Jahr 2037 und begrüßen Sie zur großen Jubiläumsausstellung in Iwankiw, 100 Jahre nach dem Durchbruch der ukrainischen Künstlerin bei der Weltausstellung 1937 in Paris. Marias sogenannte naive Malerei, ihre berühmten Bilder mit den fantastischen Tierwesen, den strahlenden Farben und den leuchtenden Blumenbouquets, sind weit über die Ukraine hinaus bekannt.
Okay, der Audioguide ist natürlich erfunden. Aber so könnte er vielleicht einmal klingen, in einem Primatschenko-Kunstzentrum in Iwankiw. Bisher ist so ein Museum aber noch ein Wunschtraum der Menschen dort. Dass Maria Primatschenko eine der wichtigsten Künstlerinnen der Ukraine ist, das ist aber nicht erfunden. Vielleicht vergleichbar damit, was Vincent van Gogh für die Niederländer ist oder Caspar David Friedrich für die Deutschen. Aber was hat das mit dem brennenden Museum, Natalia und Anatoli zu tun? Es sind Maria Primatschenkos Bilder, die sich in dem Museum befinden und für die Anatoli gerade dabei ist, sein Leben zu riskieren. In Iwankiw ist die Künstlerin eine Legende. Ganz in der Nähe von hier, im Nachbardorf, wächst sie auf und saugt schon als Kind die Märchen, die Lieder, die Folklore und Geschichten ihrer Heimat auf. All das inspiriert sie. Als sie von ihrer Mutter das traditionelle Sticken lernt, denkt sie sich bald ihre ganz eigenen Muster aus. Und die werden eines Tages von einer Künstlerin aus Kiew entdeckt.
Das war 1935. Damals haben sich Künstler aus Kiew auf die Suche nach talentierten jungen Menschen gemacht. Sie wollten sie unterrichten und die erste gesamtukrainische Ausstellung für Volkskunst eröffnen.
Das erzählt Olena Schewtschuk, eine Primatschenko-Expertin. Sie ist Museumsmitarbeiterin in Kiew, am Nationalmuseum für dekorative Volkskunst der Ukraine und verwaltet die Sammlung, zu der auch mehr als 650 Werke von Maria Primatschenko gehören. Maria ist 16 Jahre alt, als sie entdeckt wird. Eine Geschichte wie aus dem Märchen, die eigentlich gar nicht in die Zeit passt. Denn Stalin treibt Anfang der 30er Jahre Millionen Ukrainer in den Hungertod. Zehntausende ukrainische Intellektuelle, Künstler und Kulturschaffende lässt er nach Sibirien transportieren oder erschießen. Aber die Volkskunst gilt den kommunistischen Machthabern damals als unpolitisch und damit als ungefährlich. Das sagt Maria Isalis, Kuratorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die Spezialistin für ukrainische Kunst des 20. Jahrhunderts glaubt sogar, dass sich Maria Primatschenkos Blumenbouquets und Tierdarstellungen genau in das einfügen, was Stalin für die Ukraine vorgesehen hat.
Weil genau diese naive Kunst sollte zu der Zeit Ukraine repräsentieren. Also man wollte Ukraine nicht als ein internationales, zeitgenössisches Land präsentieren, sondern als etwas auch eher Naives, was Ländliches. Und einfach dieses Bild der Ukraine nach außen wurde von Sowjetunion mit Absicht so geschaffen.
Maria Primatschenko bekommt eine dreijährige künstlerische Ausbildung in Kiew. Und 1937 lassen die Machthaber eine große nationale Ausstellung für ukrainische Volkskunst zusammenstellen, die sie auch bei der Weltausstellung in Paris präsentieren. Dort bewundern unter anderem Pablo Picasso und Marc Chagall Maria Primatschenkos Bilder. Der erste große Erfolg für die Künstlerin, der umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, in welchem politischen Umfeld und unter welch schwierigen persönlichen Umständen die Bilder entstanden sind. Maria hatte Polio, Kinderlähmung. Auch deshalb sind ihre Werke für viele Ukrainer heute ein Sinnbild für Hoffnung und das Überleben der ukrainischen Identität. Was Anatoli und Natalia da in Iwankiw in Flammen aufgehen sehen, ist das kulturelle Gedächtnis ihres Ortes. Und in ihm befinden sich noch 14 Gemälde einer der bekanntesten und verehrtesten Künstlerinnen der Ukraine. Um wenigstens die zu retten, steigt Anatoli in das brennende Museum ein. Eigentlich möchte ich ihm zurufen, lass es bleiben, riskier doch nicht für ein paar Bilder dein Leben. Andererseits, einfach zuschauen geht irgendwie auch nicht. Ich muss an meinen Vater denken. Er kommt aus Syrien. Die Landessprache ist Arabisch. Syrien ist aber ein Vielvölkerstaat. Es leben dort Menschen, die nie einen eigenen Nationalstaat hatten, wie zum Beispiel Aramäer, Kurden, Drusen und Jesiden. Mein Vater ist Syro-Aramäer. Das sind aramäische Christen, die die altsyrische Sprache sprechen, ein Zweig der aramäischen Sprache. Seit Jahrzehnten verbringt er fast seine ganze Freizeit damit, dabei zu helfen, aramäische Kunstwerke zu rekonstruieren oder aramäische Kirchenliteratur und Zeitzeugenberichte ins Deutsche zu übertragen. Als Teenager habe ich das nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, warum mein Vater keine normalen Dinge macht. Ins Kino gehen, ins Fußballstadion oder warum er sich nicht irgendein Hobby sucht. Aber als ich die Geschichte von Anatoli und dem brennenden Museum höre, frage ich mich, was ist, wenn das eigene kulturelle Erbe schon verbrannt und zerstört worden ist? Ist mein Vater jemand, der verzweifelt versucht, die letzten verbliebenen Puzzleteile zu retten? Und bin ich vielleicht deshalb an der Meldung über das Museum hängen geblieben?
Всередину заскочили три чоловіки, всі останні, ну, не захотіли, забоялись.
Drei Männer sind hineingesprungen. Alle anderen wollten nicht, sie hatten Angst.
Als der Weg endlich frei ist und Anatoli ins Museum einsteigt, ist es schon zu spät, um viel zu retten. In den Hauptausstellungsraum kommen die Männer nicht mehr.
Die Decke hatte schon begonnen herabzufallen, also sind sie nicht in den zentralen Saal gerannt. Viele Gemälde von unseren lokalen Künstlern sind dort verbrannt. Sie konnten leider nicht gerettet werden.
Es gibt aber etwas, das die Männer noch herausholen können. Denn in dem Raum, in den sie hineinklettern, steht ein schweres Holzfass, geschnitzt aus einem alten Baumstamm. Einen Tag vorher, als klar ist, dass die gesamte Ukraine angegriffen wird, lässt die Museumsdirektorin die wertvollsten Gemälde abhängen und in dieses Fass legen. Anatoli hat dabei geholfen und weiß deshalb, wo sich die Bilder befinden. Anatoli und die anderen beiden Männer rennen mehrmals hin und her, um zu retten, was geht. Dann brennt das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Seine alten Eichenbalken glühen noch 3 Tage lang.
Wenn sie das nicht getan hätten, dann wären all diese Gemälde in der ersten Minute verbrannt, weil das Geschoss genau den Raum traf, in dem diese Werke hingen. Es war einfach Schicksal, dass sie hineingegangen sind. Und das Erste, was sie retten konnten, waren alle 14 Werke.
Das ist Anastasia Primatschenko, die Urenkelin von Maria Primatschenko. Sie leitet die Family Foundation, die das Erbe der Künstlerin verwaltet. Auch mit ihr hat Ivan gesprochen.
Und da habe ich verstanden, wie wichtig die Kunst für unsere Menschen ist, wie sehr sie über die Ukraine spricht.
Maria Primatschenkos Bilder wirken auf den ersten Blick unschuldig, naiv, kindlich. Tauben, die die Flügel ausbreiten. Mehrköpfige Fantasietiere, die ihre Häupter verdrehen, ihre Zähne zeigen und die Zungen herausstrecken. Manche blicken den Betrachter mit eindringlichen Augen an, andere wiederum grinsen breit. Immer wieder Szenen, die das Dorfleben darstellen. Aber diese naiv wirkenden Bilder hat Maria Primatschenko mit Kommentaren zum Zeitgeschehen, zur Politik versehen. Sie hat es unter Stalins Terrorregime geschafft, als ukrainische Künstlerin berühmt zu werden. Hat den Überfall der Deutschen auf die Ukraine überlebt, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Kalten Krieg. In ihrem Leben spiegelt sich die ukrainische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wer genau hinblickt, erkennt, dass ihre fantastischen Kreaturen oft widerspenstig, mürrisch oder furchteinflößend sind. Für die Ukrainer sind Maria Primatschenkos Bilder deshalb auch ein Zeichen dafür, dass ukrainische Folklore und Volkskunst für den Geist des Widerstands stehen. Sie werden als Symbole gelesen, dass der Kampf um die ukrainische Unabhängigkeit nicht vergeblich ist. Aber was sollen Anatoli, Natalia und ihre Helfer jetzt mit diesen wertvollen Kunstwerken machen? Die ganze Stadt ist voller russischer Soldaten, die in die Häuser einbrechen. und die Gemälde sollen den Invasoren auf keinen Fall in die Hände fallen. Die erste Idee, sie in ihrem eigenen Keller verstecken.
Aber wir hatten Angst, dass die russischen Soldaten als erstes hier nachschauen würden, wenn sie etwas davon mitkriegen würden.
Deshalb schlägt Natalia vor, sie ins Kulturhaus zu schmuggeln, obwohl sie dafür erstmal an den russischen Soldaten vorbei müssen. Denn der Keller des Kulturhauses ist verwinkelter als ihr eigener. Man kann dort besser etwas verstecken. Natalia und Anatoli laden die Bilder in ihr altes Auto, einen kleinen Slavuta. Auf Schleichwegen fahren sie zum Kulturhaus. Der Plan geht auf. Sie kommen heil an. Ihnen kommt zugute, dass die russischen Soldaten anscheinend schon ihr nächstes Ziel im Sinn haben. Nach den Schätzen aus dem Museum suchen sie jedenfalls nicht.
Ich weiß nicht einmal, ob sie im Haus der Kultur waren oder nicht, oder ob sie es überhaupt betreten haben. Sie hatten später ein anderes Ziel.
Nach Kiew.
Ja, sie wollten nach Kiew.
Die Nachricht über das zerstörte Museum verbreitet sich am 2. März über die Nachrichtenagenturen. Eine Woche, nachdem der große Angriffskrieg begonnen hat. Das ist der Moment, an dem auch ich davon höre. Anastasia Primatschenko, deren Eltern in Iwankiw wohnen, hat es in letzter Minute noch aus der Stadt geschafft. Sie ist gerade in Lviv, im Westen des Landes, als sie einen Hinweis aus Iwankiw bekommt, dass anscheinend Gemälde gerettet werden konnten. Aber sie darf es nicht verraten, sonst könnten die Besatzer darauf aufmerksam werden. Sie erhält Nachrichten aus der ganzen Ukraine. Die Menschen sind bestürzt, dass Maria Primatschenkos Gemälde verbrannt sein sollen.
Natürlich war ich damals sehr beeindruckt davon, wie die Leute, sogar Leute, die leider in verschiedenen besetzten Gebieten waren, mir trotzdem noch geschrieben haben. Was ist mit den Bildern? Wir weinen. Wir können uns nicht beruhigen. Die Situation war so, dass die Menschen verstanden haben, wie kostbar unsere Kultur ist, was sie wert ist und was sie bedeutet. Es ist unsere Identität.
Zur großen Überraschung fast aller westlichen Militärexperten schafft es die russische Armee im Frühjahr 2022 nicht, Kiew einzunehmen. Die kilometerlange Kolonne aus Militärfahrzeugen, die auch direkt an Iwankiw vorbeifährt, bleibt stecken. Die Besatzung der Stadt dauert 5 Wochen. Ende März befreit die ukrainische Armee zuerst die Orte Bucha und Irpin. Schätzungen zufolge wurden dort mehr als 700 Zivilisten von den russischen Soldaten getötet. Einen Tag später wird auch Iwankiw befreit. Dort gab es keine Massenerschießungen, aber einzelne Menschen sind getötet worden, vor allem die, die versucht haben zu fliehen oder sich den russischen Soldaten entgegenzustellen.
Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, sie haben den Menschen am Anfang nicht einmal erlaubt, ihre Toten auf Friedhöfen zu begraben. Während dieses Zeitraums, etwa 2 oder 3 Wochen, als die Militärkolonnen kamen, haben die Leute die Toten in ihren Gemüsegärten begraben. Und dann nach der Befreiung haben sie auf dem Friedhof begraben.
Nach der Befreiung kann endlich auch die unglaubliche Nachricht verbreitet werden, die vorher geheim gehalten werden musste. Die Sammlung des Museums für Geschichte und Heimatkunde wurde zwar fast vollständig zerstört, aber die 14 Gemälde von Maria Primatschenko konnten gerettet werden. Für viele Ukrainer verbindet sich die Geschichte der Schlacht um Kiew, die sie als Außenseiter gewonnen haben, mit der Geschichte, wie Maria Primatschenkos Bilder aus den Flammen geholt wurden. Ein Moment voller Hoffnung, meint Olena Schewtschuk, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nationalmuseum für dekorative Volkskunst der Ukraine in Kiew.
Und diese Werke, die gerettet wurden, schienen die Verkörperung des ukrainischen Volkes zu sein. Dass wir bestehen werden, dass wir es können, dass wir genug Kraft haben, den Feind zu überwinden und in einem friedlichen, glücklichen Land zu leben.
Ein Wächter steigt in ein brennendes Museum ein, um Bilder zu retten. Die Geschichte klingt unglaublich, beinahe kitschig. Was hat Anatoli angetrieben? Wie gern würde ich ihn das selbst fragen? Aber ich kann kein Ukrainisch und ich bin etwa 1300 Kilometer entfernt. Deswegen übernimmt Ivan das.
Naja, weil es eine Schande gewesen wäre. Wie ist es, wenn es brennt und wir sehen zu, wie es brennt? Wenn wir nicht hineingeklettert wären, wäre es abgebrannt. Das Dach wäre heruntergefallen und das wäre es gewesen.
Hätte es Sie beschämt, das zu sehen?
Später zu denken, dass ich etwas hätte tun können, es aber nicht getan habe. Nein, das geht nicht.
Anatolis Antwort klingt nüchtern. Offenbar sieht er sich selbst nicht als Held. Dabei wird er für seinen Mut sogar ausgezeichnet. Vom Verteidigungsministerium und von der Kiewer Militärverwaltung. Ein Zertifikat der Dankbarkeit für die umfassende Unterstützung während der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Welchen Eindruck hat Ivan von Anatoli? Ich rufe ihn auf seinem Rückweg aus Iwankiw an.
Hallo.
Privet.
Privet.
Wie kannst du dir erklären, dass er so eine emotionale Verbindung zu diesen Bildern hat, dass er sein eigenes Leben riskiert und in dieses Haus gegangen ist?
Also, er ist tatsächlich ein sehr einfacher Mann. Schon man merkt die Unterschiede, wie er spricht und seine Frau spricht. Seine Frau ist irgendwie gesprächiger, ja, als er. Und er ist ziemlich schweigsam, antwortet so kurz mit einem Satz. Und eigentlich wollte gar nicht sich interviewen zu lassen. Aber, oh, Moment. Ja, ich komme jetzt einer Kontrolle vorbei.
Im ganzen Land gibt es an den Straßen Checkpoints. Die Soldaten können einen anhalten. Man muss seinen Pass dabei haben und darf nicht fotografieren und nicht filmen.
Okay, sollen wir unterbrechen?
Nein. Vielleicht werde ich nicht gestoppt. Wir dürfen weiter. Ja, das ist noch eine Kontrolle Mitte der Welt. Mhm. Also, was habe ich gesagt? Ich habe das auch vermutet, dass er eigentlich sich in der Kunst nicht auskennt. Und ich habe ihn direkt gefragt, was er von diesen Gemälden hält. Er sagte, Primatschenko hat hier in dieser Gegend gearbeitet, nahe von Iwankiw. Ja, das gehört unserer Gemeinde. Dies waren die wertvollsten Exponate des Museums. Wegen dieser Exponate, wegen dieser Gemälde sind meistens auch die Leute das Museum besucht. Also er hat schon verstanden, dass er in erster Linie und vor allem die Gemälde von Maria Primatschenko retten muss. Das war eher ein Gefühl der Verantwortung dafür.
Ich muss an den Film The Monuments Man von George Clooney denken. Der erzählt die Geschichte von Frauen und Männern der alliierten Streitkräfte, die die Kunst vor den Nazis und der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg retten wollten. Lange habe ich gedacht, wir Menschen hätten aus der Geschichte gelernt. Ich weiß natürlich, dass in Kriegen und Konflikten schon immer Kunst und Kultur zerstört worden sind. Und die Welt dabei manchmal nur entsetzt zuschauen kann. Wie zum Beispiel 2015, als der sogenannte Islamische Staat Teile der antiken Stadt Palmyra einfach in die Luft gesprengt hat. Und trotzdem schien mir der Gedanke, Kunst könnte noch einmal zwischen die Fronten eines großen Kriegs in Europa geraten, irgendwie abwegig. Und dass wir vor der Frage stehen würden, ob die russische Armee ukrainische Kunst mit Absicht zerstört.
Das erste Bild, das wir haben, ist vom 14. Februar 2022. Hier sieht man das Museum in der Bildmitte. Schnee liegt auf dem Erdboden und dem Dach. Und man sieht sehr deutlich, dass das Dach intakt ist. Das Dach sieht aus wie jedes normale Dach. Und dann geht man auf das nächste Bild, das wir haben.
Das ist Catherine Hansen. Sie leitet die Rechercheabteilung, von der ich am Anfang gesprochen habe, am Smithsonian Institute in Washington, D.C. Das ist einer der größten Museumskomplexe der Welt. 19 Museen, Galerien und der Nationalzoo gehören dazu. Das Smithsonian ist aber auch eine Forschungs- und Bildungseinrichtung. Und Catherine Hansons Team wertet Satellitenbilder aus, um zu erkennen, wie viel Kulturerbe im Krieg gegen die Ukraine schon zerstört worden ist.
And we have that, it's from February 27th.
Dieses Bild ist vom 27. Februar 2022 und hier ist der Boden nicht mit Schnee bedeckt und man sieht, dass das Gebäude deutlich beschädigt ist. Man sieht kein Dach mehr. Man sieht Trümmer innerhalb des Gebäudes und es ist ganz offensichtlich erheblich beschädigt.
Und dann wird es interessant.
Aber was ich aufgrund der Satellitenbilder des Museums in Ivankiv sagen kann, ist, dass die Infrastruktur um das Gebäude herum nicht zerstört ist. Das Museum liegt etwas abseits. Keines von den anderen Gebäuden, die ihm am nächsten sind, ist beschädigt. Tatsächlich, so wie ich das sehe, ist auch kein Baum, keine Vegetation in der Nähe beschädigt. Es ist wirklich nur das Museum.
Wenn nichts um das Gebäude herum zerstört worden ist, kann man dann noch davon ausgehen, dass ausgerechnet dieser eine Treffer zufällig auf dem Dach des Museums für Geschichte und Heimatgeschichte in Ivankiv gelandet ist? Eins steht fest. Um den Schutz des Museums, wie es das internationale Recht vorsieht, hat sich die russische Armee nicht bemüht. Und selbst wenn die Geschichte von der Rettung der Bilder von Maria Primatschenko eine Geschichte voller Hoffnung ist, sie zeigt auch, wie bedroht die ukrainische Kunst ist. Mir wird klar, Ivan und ich sind erst am Anfang unserer Suche nach Antworten. Das war Folge 1, Anatoli und das brennende Museum von Ivankiv. Folge 2 führt uns in die ukrainische Stadt Cherson, wieder in ein Museum. Dort hat die russische Armee ein Verbrechen begangen.
Am 16. November durfte ich erst nach den Minenentschärfern ins Museum gehen. Und so gehe ich hinter ihrem Rücken in das Depot. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Verstand verliere, dass ich vor Schreck in Ohnmacht falle.
Die Kunstretter ist ein Podcast von mir, Elena Gorges. Unser Reporter in der Ukraine war Ivan Haivanovich. Ohne ihn wäre der Podcast nicht möglich gewesen. Bei der Recherche in Deutschland hat mich Inga Lisingewitsch unterstützt. Sie und Ivan haben auch die Übersetzungen gemacht. Sprecherinnen und Sprecher waren in dieser Folge Bettina Kurt, Katharina Keller, Christiane Gut und Robert Levin. Komposition, Feature Music. Bandura und Gesang, Christina Petrinka. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Lukas Wilke. Regie, Johanna Tirntal. Redaktion, Katrin Materna und Eberhard Schade. Besonderer Dank geht an Thomas Bengsch, Nadia Gosau und André Zanto. Die Kunstretter ist eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.